Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute weitermachen mit den Namen Gottes, mit denen wir uns vor kurzem beschäftigt haben. Wir hatten das letzte Mal gesehen, dass Gott unser Schöpfer ist, dass er uns erschaffen hat und dass er deswegen natürlich auch das Recht hat, uns zu gebieten, über uns zu bestimmen. Dieses Recht kommt auch zum Ausdruck dadurch, dass er König ist. Er ist König über das gesamte Universum, über alles und somit auch über uns. Außerdem ist er der Heilige. Das hatten wir als dritten Titel Gottes gesehen. Er ist vollkommen heilig und er erwartet auch von uns, dass wir ein heiliges, ihm wohlgefälliges Leben führen. Und wie ich jetzt gerade schon gesagt hatte, beschäftigen wir uns mit den Titeln Gottes, also nicht zum Beispiel mit dem Eigennamen Gottes Jahwe, auch nicht mit Elohim, auch nicht mit den zusammengesetzten Namen, die wir alle schon betrachtet haben, sondern mit den Titeln, die für Gott verwendet werden. Und da gibt es sehr viele. Wir werden aber nicht alle betrachten, sondern einige wichtige. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, warum es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Die Namen Gottes sowie die Titel Gottes sagen uns sehr viel über Gott selbst. Und für jeden Gläubigen ist es wichtig, ihn zu erkennen und ihn mehr und mehr zu erkennen, also in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Um ihn in rechter Weise anzubeten, zu verehren und ihm zu dienen, müssen wir wissen, wie er ist, welche Eigenschaften er hat, also sein Wesen mehr erkennen, und das erkennen wir mehr, indem wir diese Dinge in seinem Wort studieren, uns darüber Gedanken machen und uns diese Dinge dann auch in die Anbetung führen, aber auch aus der Anbetung heraus dann in die konkreten Taten und Werke, die daraus folgen. Die eine Seite ist nämlich, dass wir in der Erkenntnis Gottes wachsen, dass wir so eben in der Anbetung wachsen, in der Liebe wachsen, in all diesen Dingen. Und diese Veränderung, die das in uns bewirkt, die soll natürlich auch ganz praktisch sich auswirken im täglichen Leben. Es geht also nicht allein darum, dass wir uns Gedanken machen, wie Gott ist, sondern dass uns das auch so bewegt, dass wir ihm umso mehr und umso williger und umso eifriger dienen wollen. Eben letztes Mal diese drei Titel: Schöpfer, König und Heiliger. Und wir wollen heute weitermachen mit dem nächsten Titel, nämlich Richter. Er ist der Richter. Wir lesen davon zum Beispiel in 1. Mose 18, Vers 25, aber natürlich an vielen anderen Stellen. Ich möchte vorlesen 1. Mose 18, 25. Und zwar geht es da um die Situation, wo Abraham für Sodom bittet, wo er doch bittet, dass wenn so und so viele Gerechte in der Stadt sind, dass Gott die Stadt deswegen nicht hinwegrafft. Und Gott lässt sich ja darauf ein. Er sagt, wenn es 50 Gerechte gibt, dann wird er die Stadt nicht hinwegraffen und lässt so eben sich erbitten. Aber es kommt eben raus, dass es eben nicht die erforderliche Zahl an Gerechten in der Stadt gibt und die Stadt muss gerichtet werden, aber der gerechte Lot und seine Töchter werden gerettet aus der Stadt heraus. Und wo Abraham eben Gott bittet und Fürbitte einlegt für die Städte, wir müssen sagen, ja, letztendlich ging es ja um Sodom und Gomorra, da sagt er eben in Vers 25 Folgendes, und ich lese vom Zusammenhang her Vers 24 auch vor: Vielleicht gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du die wegraffen und den Ort nicht verschonen, um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Ja, also er sagt zu Gott, willst du das wirklich tun? Bist du wirklich bereit, die Stadt samt der 50 Gerechten zu vernichten? Und dann fügt er hinzu in Vers 25, das sei ferne von dir, dass du eine solche Sache tust und den Gerechten tötest mit dem Gottlosen, dass der Gerechte sei wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten? Also das, was Abraham hier sagt, Er sagt, das wäre doch nicht gerecht, wenn du die Ungerechten zusammen mit den Gerechten hinwegraffen würdest und sollte der Richter der ganzen Erde nicht gerecht richten. Was wir natürlich auch schon sehen von Abraham, ist, dass Abraham diese Erkenntnis hatte. Er wusste, Gott ist der Richter der ganzen Erde. Es war ja damals sehr weit verbreitet, dass ja die Macht der Götter beschränkt war. Ja, der eine hat den einen Gott gehabt, der andere hat den anderen Gott gehabt oder Götzen gehabt, wie auch immer. Und man hat denen durchaus eine gewisse Macht zugeschrieben. Abraham wusste aber, es gibt einen wahren Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und dieser Gott ist auch der Richter der ganzen Erde. Unabhängig davon, ob jetzt die einzelnen Menschen diesen Gott anerkennen oder nicht. Und das haben sie in Sodom und Gomorra sicher nicht getan. Sie haben ihn nicht anerkannt als den wahren Gott. Und trotzdem werden sie gerichtet, trotzdem sind sie verantwortlich gegenüber diesem wahren Gott. Und so ist es ja auch heute, das ist nicht anders wie damals, auch heute gibt es einen wahren Gott und dieser Gott wird richten. Er wird alle Menschen richten, sie werden sich verantworten müssen gegenüber diesem Gott. Und auch heute ist es ja tatsächlich so, dass ein Großteil der Menschheit diesen Gott nicht anerkennt. Manchmal wird ja gesagt, ja, jeder soll nach seiner Fasson selig werden, jeder soll an seinen Gott glauben und so in den Himmel kommen. Das ist alles letztendlich ein und dasselbe. Aber die Bibel sagt da etwas anderes. Die Bibel spricht davon, dass es den wahren Gott gibt und dass das der Schöpfer ist und dass der auch richten wird. Es ist der Richter. Und wenn wir letztes Mal gesehen haben, dass Gott heilig ist, auch da bin ich ja schon auf diesen Aspekt eingegangen, dass Gott richtet. Das gehört nämlich zusammen. In seiner Heiligkeit muss Gott richten. Gott hasst Sünde, sagt uns die Bibel. Und Sünde ist das, was eben Gottes Willen widerspricht. Und er muss eingreifen in Bezug auf die Sünde. Er wird auch eingreifen. Es ist jetzt nicht so, dass jedes Mal, wenn jemand sündigt, dass Gott gleich eingreift, weil die Bibel sagt uns, Gott ist langmütig. Er wartet, aber er wird richten. Und es wird ein großes Gericht geben, das jüngste Gericht, wo die Menschen, die ohne Gott gelebt haben, ein ungerechtes Leben geführt haben, vor Gott erscheinen müssen. Sie werden gerichtet werden, ein jeder nach seinen Werken, sagt uns die Bibel. Und wenn wir die Maßstäbe Gottes betrachten, und das hatten wir letztes Mal gesehen, Gott ist so heilig, so perfekt und seine Maßstäbe so hoch, dass niemand diesen Maßstäben genügen kann. Es könnte ja einer sagen, ich bin ein guter Kerl, ich bemühe mich, ich bin hilfsbereit, ich tue jeden Tag ein gutes Werk und so wird Gott mich schon in den Himmel lassen, er wird ja nicht so kleinlich sein. Aber tatsächlich ist Gott so vollkommen heilig, dass die kleinste Sünde ausreicht, um vom Himmel auszuschließen. Im Himmel wird es keine Sünder geben, kein Sünder wird eingehen in den Himmel. Spurgeon hat einmal gesagt, wenn ein Dieb in den Himmel kommen könnte, dann würde er den Engeln das Geld aus den Taschen rauben. Da waren dann manche nicht einverstanden mit dieser Aussage, mit Geld und Himmel und so weiter. Und da hat er das berichtigt in der nächsten Predigt und hat gesagt, ja, wenn ein Dieb in den Himmel kommen würde, dann würde er den Engeln die Federn rauben. Auch da gab es dann Widerspruch. Aber es verdeutlicht doch ein gutes Prinzip. Er hat es natürlich etwas ironisch gesagt, aber dieses Prinzip, was er dadurch ausdrücken wollte, das ist wahr. Nämlich das Prinzip, dass ein Sünder nicht in den Himmel passt. Er passt nicht zur Heiligkeit Gottes. Er hat dort nichts verloren, er hat dort nichts zu suchen. Und deswegen, wenn ein Sünder vor Gott erscheint, dann muss Gott richten, dann muss der Richter richten. Nicht die kleinste Sünde wird er in den Himmel hineinlassen. Das geht nicht, das wird er nicht tun. Und das entspricht seinem Wesen, seiner Natur, dass er der Richter ist. Auch im Neuen Testament lesen wir entsprechend davon in der Apostelgeschichte Kapitel 10. In Vers 42 und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebendigen und der Toten ist. Er ist der von Gott bestimmte Richter. Wer ist gemeint? Es ist ganz klar im Zusammenhang, da ist Jesus Christus gemeint. Jesus Christus ist der von Gott bestimmte Richter. Und Jesus hat das selbst gesagt, dass der Vater ihm das Recht übergeben hat, dass er richten wird. Wer wird also am jüngsten Gericht richten? Der Herr Jesus. Er wird das Gericht ausführen. Er ist der Richter. Manchmal wird gesagt, im Alten Testament wird uns der zornige Gott präsentiert. Das ist aber nicht derselbe Gott wie im Neuen Testament. Im Neuen Testament wird uns der barmherzige, der liebende Gott präsentiert, der nur Barmherzigkeit hat, der nur Liebe hat, der nur sagt zu den Menschen, kommt alle in den Himmel, egal was ihr getan habt. Das wäre der Gott des Neuen Testamentes. Aber tatsächlich, wenn wir natürlich auch sehen, dass Jesus voller Liebe, voller Barmherzigkeit, voller Gnade ist, dass er die Sünder zu sich gerufen hat, dass er mit ihnen gegessen hat, dass er sich um sie gekümmert hat, sehen wir auch, dass die Bibel ganz klar sagt, dass Jesus Christus der Richter ist. Er wird das Gericht ausführen. Und wenn er auch beim ersten Mal in seiner Barmherzigkeit und Liebe gekommen ist, wird er beim zweiten Mal denen, die ihn abgelehnt haben, zum Gericht erscheinen. Und er wird nicht sagen, kommt zu mir, lasst euch erretten. Denn dann ist es zu spät. Beim zweiten Mal wird er kommen, um das Gericht auszuführen. Das erste Kommen, das war ganz klar, um eben als der Erlöser, als der Heiland zu kommen. Aber bei seinem zweiten Kommen wird er kommen, um zu richten. Und wir können froh und dankbar sein, dass wir jetzt noch in der Gnadenzeit sind, dass wir die Möglichkeit haben, dem Gericht zu entkommen. Und das bringt mich zu dem nächsten Titel Gottes. Und das ist nämlich der Titel Erlöser. Wir hatten Richter. Ich möchte noch ergänzen, das hatte ich vorher nicht erwähnt, im Hebräischen Schofet, das heißt Richter. Und wir haben jetzt Erlöser im Hebräischen Goal. Goal hat vielleicht manch einer schon gehört. Er ist der Erlöser. Was drückt dieses Wort aus? Tatsächlich drückt dieses Wort sehr oft den Gedanken aus, dass jemand freigekauft wird durch die Bezahlung eines Lösegeldes oder eines Preises. Ja, es gibt zum Beispiel in Ruth den Bericht von dem Löser. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr euch mit dem Buch Ruth beschäftigt habt. Und an anderen Stellen gibt es auch dieses Prinzip, dass durch das Lösegeld jemand freigekauft wird. Aber es hat nicht immer diese Bedeutung. Es bedeutet auch an manchen Stellen, dass Gott der Erlöser ist, dass er einfach erlöst, dass er befreit, zum Beispiel die Israeliten aus der Sklaverei aus Ägypten. Dort wird jetzt nicht berichtet, dass ein Lösegeld bezahlt wird, sondern Gott hat durch Mose diese Wunder getan, hat seine große Macht erwiesen und hat das Volk Israel befreit. Ich möchte zunächst hier aus dem Alten Testament einige Stellen aus Jesaja Kapitel 44 vorlesen. Erstmal Vers 6. So spricht der Herr, der König Israels und sein Erlöser, der Herr der Herrscher. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Also in diesem Vers sehen wir einiges von dem, was wir auch schon betrachtet haben. Er ist der Herr Jahwe, das Tetragrammaton, der Eigenname Gottes, der König Israels. Er ist der König in dem Fall von Israel, aber wir haben gesehen, er ist auch der König über das gesamte Universum. Und sein Erlöser, der Herr der Herrscher. Auch Herr der Herrscher, der Herr Zebaoth, haben wir schon betrachtet. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Also hier, er ist der Erlöser Israels. Und wenn wir weiterlesen, in Verse 22 bis 24 lesen wir, was das noch beinhaltet. Ich tilge deine Übertretungen wie ein Nebel und deine Sünden wie eine Wolke. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Verlockt ihr Himmel, denn der Herr hat es vollbracht. Jauchzt ihr Tiefen der Erde, brecht in Jubel aus, ihr Berge und Wälder, samt allen Bäumen, die darin sind. Denn der Herr hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. So spricht der Herr, dein Erlöser, der dich von Mutterleib an gebildet hat. Ich bin der Herr, der alles vollbringt. Ich habe die Himmel ausgespannt, ich allein, und die Erde zubereitet durch mich selbst. Also immer wieder die Betonung, er ist der Erlöser. Und hier sehen wir, dass auch dieser Gedanke beinhaltet ist, dass Gott die Sünden austilgt, dass er die Sünden wegnimmt. An dieser Stelle wird uns jetzt nicht gesagt, durch was oder welcher Preis bezahlt wird, um die Sünden auszutilgen, sondern es wird einfach die Wahrheit dargelegt, dass er die Sünden austilgt. Wir wissen aus der Schrift, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Das heißt, Blutvergießen ist nötig, um Sünden auszutilgen. Im Alten Testament war es nötig, dass Opfer immer wieder gebracht worden sind oder immer wieder gebracht werden mussten. Das war nötig, um die Sünde zu bedecken, zu sühnen. Das hebräische Wort für sühnen bedeutet auch zudecken. Es ist das gleiche Wort, das zum Beispiel dafür verwendet wird, dass die Arche angestrichen wird. Sie wird auch bedeckt sozusagen und so wird die Sünde zugedeckt. Sie wurde noch nicht wirklich vollkommen weggeschafft. Dazu war ein anderes Lösegeld nötig. Und von diesem Lösegeld lesen wir auch im Alten Testament, zum Beispiel in Jesaja 53, aber natürlich ganz oft im Neuen Testament. Und ich möchte jetzt auf das Neue Testament eingehen, nämlich 1. Petrus 1, Vers 18. Da heißt es, denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Ja, hier lesen wir von diesem wunderbaren Erlösungswerk und von dem kostbaren Blut des Christus, das viel kostbarer ist als Silber oder Gold oder sonst irgendetwas. Im Griechischen haben wir das Wort Lutro, das verwendet wird für Loskaufen. Und hier sehen wir ganz klar, es wird uns genannt, es wird uns gesagt, was der Preis war, was nötig war, um uns zu erlösen, nämlich das kostbare Blut des Lammes. Wenn man sich fragt, gibt es viele Wege zu Gott? Ist es nicht in Ordnung, sich im Ganges zu waschen, um die Sünden loszuwerden, weil das glauben ja die Hindus oder viele Hindus glauben das ja von ganzem Herzen und kommt es nicht nur darauf an, dass man von ganzem Herzen glaubt. Dann muss man von der Schrift her sagen, nein, denn es war nötig, dass das Blut Christi floss. Er musste sein kostbares Blut vergießen. Gott musste seinen eigenen Sohn in die Welt schicken, um für uns zu leiden und zu sterben. Wenn es irgendeinen anderen Weg in den Himmel gäbe, irgendeinen anderen Weg, um von unserer Schuld und Sünde frei zu werden, dann wäre es nicht nötig gewesen, dass Jesus am Kreuz stirbt. Aber wir sehen es, dass er, der Unschuldige, der Vollkommene, sterben musste. Er musste als dieses vollkommene Opfer ans Kreuz gehen. Und wenn wir uns diese Liebe und dieses Werk anschauen, dann sehen wir, es kann keinen anderen Weg geben. Allein sein Werk, das kann uns frei machen von Schuld und Sünde. Und in diesem Abschnitt haben wir noch mehr gelesen. Wir haben gelesen, dass er dieses wunderbare Lamm war, dass er ja, dieses unbefleckte Lamm, dass er in den Tod gegangen ist. Und wir sehen dann auch, er ist auferstanden, er ist auferweckt, er lebt jetzt. Und es heißt, dass wir durch ihn an Gott glauben in Vers 21, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also hier ist der Vater gemeint. Durch den Vater glauben wir, der Vater hat ihn auferweckt aus den Toten. Und das entspricht dieser Wahrheit, dass der Vater zum Sohn zieht. Er wirkt den Glauben, er wirkt die Umkehr, dass wir an ihn glauben dürfen. Und das heißt, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Das bringt aber auch diesen Aspekt zum Ausdruck, dass es nötig ist, an den Herrn und sein Erlösungswerk zu glauben. Es ist nicht so, dass automatisch alle miterrettet werden, sondern wir werden aufgefordert, umzukehren, wir werden aufgefordert, Buße zu tun und an das Evangelium zu glauben, das heißt, darauf zu vertrauen. Wenn wir vorher vielleicht auf andere Dinge vertraut haben, bei vielen Menschen sind es die eigenen Werke, viele denken von sich, sollte es einen Gott geben, dann wird mein Leben schon ausreichen, um in den Himmel zu kommen, und wenn nicht, dann ist es auch egal. Das denken viele von sich, aber das sagt die Schrift nicht. Andere sagen dann wieder, durch das Erlösungswerk kommen alle in den Himmel, das ist auch falsch. Nein, die Bibel sagt uns, wer glaubt, der wird gerettet werden. Wer glaubt, der hat das Heil, der hat das ewige Leben. Und wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und wahrer Glaube, rettender Glaube, wirkt sich auch aus in entsprechenden Werken. Und das drückt uns eine andere Bibelstelle aus, wo beides sehr gut zusammen vereint ist, nämlich im Titusbrief, Titus Kapitel 2, ab Vers 14. Und ich lese den ganzen Abschnitt ab Vers 11, Titus 2 ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Also es ist die Gnade Gottes, sie ist erschienen, und es ist die Gnade Gottes, die uns in Zucht nimmt, sagt uns die Schrift, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Das heißt, die Gnade Gottes wirkt in unserem Leben, sie wirkt im Leben eines wahren Gläubigen. Und wir sehen hier zwei Dinge. Das eine ist das, was an Ungläubige sich daraus oder für Ungläubige sich daraus ergibt. Ja, wenn du nicht gläubig bist, wenn du nicht sicher bist, ob du gerettet bist, wenn du vielleicht suchend bist, dann gilt es für dich, ja, Gott zu suchen, die Erkenntnis Gottes zu suchen und auch zu erkennen, wie du bist, nämlich dass du ein Sünder bist. Das hatten wir letztes Mal in Verbindung mit der Heiligkeit Gottes gesehen. Vor Gottes Heiligkeit kannst du nicht bestehen. Und wenn du das erkannt hast, dass du nicht bestehen kannst vor ihm, dann sein Evangelium anzunehmen, darauf zu vertrauen, dass der Herr Jesus alles Nötige für dich getan hat, um dich zu erretten, um dich zu erlösen. Dass du allein darauf vertraust, nicht mehr auf deine eigene Güte, Werke oder sonst etwas, sondern auf das, was für dich geschehen ist vor 2000 Jahren, und zu dem kannst du nichts hinzufügen. Das Blut Jesu Christi ist ausreichend, um frei zu machen von aller Sünde. Wir können uns nicht selbst von unserer Schuld und Sünde befreien. Für die Gläubigen ergibt sich aber auch etwas daraus. Und zwar sind wir als Gläubige dem Evangelium verpflichtet. Zum einen sollten wir natürlich dankbar sein für unsere Errettung, für unser Heil, dass der Herr alles für uns getan hat und dass wir neu geworden sind, dass wir ewiges Leben haben. Es ergibt sich aber auch, dass wir die Verpflichtung haben, nach dem Evangelium zu leben, dass wir, wie wir letztes Mal gesehen haben, wirklich uns Gott unterwerfen und ihm dienen. Die Gnade nimmt uns in Zucht, das ist auch das Gute, dass wir das wissen dürfen, dass der Herr auch wirkt in unserem Leben, wenn das mal nicht so aussieht, wie es aussehen sollte. Aber es sollte eben nicht so sein, dass wir sagen, wir sind ja gerettet, wir haben alles, es ist ja alles in Ordnung, und dass wir uns darauf ausruhen, sondern wir sollen stets danach streben, in der Erkenntnis des Herrn zu wachsen, in der Liebe zu wachsen, in der Liebe zueinander zu wachsen und uns wirklich Gedanken machen, wie können wir ihm dienen. Und in dem Abschnitt lesen wir noch einen ganz wichtigen Punkt, nämlich in Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten. Ja, wir haben eine glückselige Hoffnung, wir leben in der Erwartung der Wiederkunft des Herrn und das gibt uns Freude. Wir freuen uns darauf, dass er kommt, dass er bald kommen wird, um uns zu sich zu nehmen. Und in dieser Erwartung, in dieser Freude schauen wir ihm entgegen. Ja, man kann das vergleichen, wenn wir zum Beispiel einen Besuch erwarten, jemanden treffen werden, den wir schon lange nicht mehr gesehen haben, dann, ja, bei Kindern ist es noch mehr der Fall, bei Erwachsenen, je nachdem, ja, dann guckt man vielleicht immer mal wieder zum Fenster, ob der Besuch schon angekommen ist, dann bereitet man die Wohnung vor, dann guckt man, dass man putzt, dass man alles vorbereitet, dass der Besuch auch in rechter Art und Weise in Empfang genommen werden kann. Und ja, man ist beschäftigt in dieser Erwartung und freut sich drauf auf dieses Wiedersehen. Und wie viel mehr sollte das bei unserem Herrn so sein? Hier geht es nur um einen Besuch von einem Menschen, aber wir erwarten den Herrn Jesus Christus, den wahren Gott und wahren Menschen, der zurückkommen wird. Und der Jesus sagt selbst in vielen Gleichnissen, dass er uns beschäftigt finden möchte, wenn er wiederkommt, dass er uns im Dienst finden möchte, wenn er zurückkommt, um uns zu sich zu nehmen. Und die Schrift sagt uns, es ist nur eine kleine Zeit, bis er wiederkommen wird. Und in dieser kleinen Zeit sollen wir uns ihm zur Verfügung stellen und ihm dienen. In Vers 14 kommt das sehr gut zum Ausdruck. Er hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Seine Hingabe an uns hat er auch das Ziel, nicht nur, dass wir frei werden von unserer Schuld und Sünde, sondern dass wir auch ein Volk des Eigentums werden, ein Volk, das ihm gehört, ein Volk, das eifrig ist in guten Werken. Und da müssen wir doch mal ehrlich sein, wenn jeder von uns sich mal Gedanken macht, ja, wie sieht es denn aus mit den guten Werken? Wie ist es mit der ersten Liebe? Seid ihr in der ersten Liebe oder habt ihr die erste Liebe verlassen? Haben diese guten Werke, dieser Dienst für den Herrn, der vielleicht in der Anfangszeit eures Glaubenslebens noch mehr vorhanden war, nachgelassen? Oder hat es eher zugenommen, dass ihr sagt, nein, ich befinde mich jetzt in dieser Zeit, wo ich dem Herrn mehr diene als je zuvor? Wir sollen eifrig sein, gute Werke zu tun. Und die Schrift fordert uns an der Stelle auch auf Buße zu tun, wenn wir zu dem Schluss kommen oder überführt werden von dem Herrn, dass wir die erste Liebe verlassen haben, dass alles so selbstverständlich geworden ist. Wir sind halt gläubig, wir sind halt Christen und gucken, dass wir hier und da ihm dienen, einen Dienst in der Gemeinde tun, hier einen Dienst tun und uns damit zufrieden geben. Wir sollten uns eigentlich nie damit zufrieden geben, mit dem Zustand, in dem wir sind, sondern immer danach streben, zu wachsen. Das Erste natürlich in der Liebe zum Herrn, in der Liebe zum Nächsten. Und einher geht natürlich die Erkenntnis des Herrn, denn wie sollen wir ihn lieben, wenn wir ihn nicht kennen, wenn wir nicht wissen, wie er ist. Und so heißt es an anderer Stelle, setzt allen Eifer daran, genau das sollen wir tun. Es soll aber, und das sagt uns die Bibel auch, nicht aus eigener Kraft geschehen. Und das bringt mich zum nächsten Titel Gottes, den lesen wir im Psalm 18. Und in Psalm 18, in den ersten Versen, ist es sehr schön, was wir da sehen, nämlich mehrere Titel Gottes zusammen. Psalm 18. Und das, was wir da lesen, das soll uns bewahren vor aller Gesetzlichkeit, vor allem Dienst aus dem Fleisch heraus. Weil wir können auch sagen, ja, ich soll dem Herrn dienen, ich soll eifrig sein, gute Werke zu tun. Und dann einen Aktionismus an den Tag legen, der uns an den Rand der Erschöpfung bringt, ohne dass wirklich viel dabei rauskommt. Psalm 18, ich lese vor, und zwar ab Vers 1. Für den Vorsänger, von dem Knecht des Herrn, von David, der dem Herrn die Worte dieses Liedes sang, an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, auch aus der Hand Sauls, er sprach: Ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Den Herrn, den Hochgelobten, rief ich an und wurde von meinen Feinden errettet. Die Fesseln des Todes umfingen mich, die Ströme Belials schreckten mich, die Fesseln des Totenreiches umschlangen mich, es ereilten mich die Fallstricke des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Er hörte meine Stimme in seinem Tempel. Mein Schreien vor ihm drang zu seinen Ohren. Da bebte und erzitterte die Erde, die Grundfesten der Berge wurden erschüttert und bebten, weil er zornig war. Rauch stieg auf von seiner Nase und verzehrendes Feuer aus seinem Mund. Feuersglut sprühte daraus hervor. Er neigte den Himmel und fuhr herab, und dunkel war unter seinen Füßen. Er fuhr auf dem Cherub und flog daher. Er schwebte auf den Flügeln des Windes. Er machte Finsternis zu seiner Hülle, dunkle Wasser, dichte Wolken zu seinem Zelt um sich her. Aus dem Glanz vor ihm gingen seine Wolken über von Hagel und Feuersglut. Dann donnerte der Herr in den Himmeln, der Höchste ließ seine Stimme erschallen, Hagel und Feuersglut. Und er schoss seine Pfeile und zerstreute sie, er schleuderte Blitze und schreckte sie. Da sah man die Gründe der Wasser und die Grundfesten des Erdkreises wurden aufgedeckt von deinem Schelten, o Herr, von dem Schnauben deines grimmigen Zorns. Er streckte seine Hand aus von der Höhe und ergriff mich, er zog mich aus großen Wassern. Er rettete mich von meinem mächtigen Feind und von meinen Hassern, die mir zu stark waren. Sie hatten mich überfallen zur Zeit meines Unglücks, aber der Herr wurde mir zur Stütze. Er führte mich auch heraus in die Weite, er befreite mich, denn er hatte Wohlgefallen an mir. Der Herr hat mir vergolten nach meiner Gerechtigkeit, nach der Reinheit meiner Hände hat er mich belohnt. Denn ich habe die Wege des Herrn bewahrt und bin nicht abgefallen von meinem Gott. Sondern alle seine Verordnungen hatte ich vor Augen und stieß seine Satzungen nicht von mir. Mal bis dahin. Dieser Psalm sagt eindrücklich etwas über das Leben von David aus. David hatte es ja zu tun mit sehr vielen Feinden, mit Feinden, die ihn vertrieben haben, mit Feinden, die ihm natürlich nach dem Leben trachteten, wie zum Beispiel Saul, aber das hier ist nicht auf Saul beschränkt. Und David bezeugt, wie der Herr ihn gerettet hat, wie der Herr eingegriffen hat. Und er fängt an zu sagen, ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Ja, er hat erfahren, wie der Herr eingegriffen hat und sein Vorsatz ist, das, was er sich vornimmt, ich will den Herrn von Herzen lieben, ich will dich von Herzen lieben. Und auch wir können ja sagen, wir sind errettet worden, wir haben erfahren, wie der Herr eingegriffen hat, wie er uns aus dem Sumpf gezogen hat und zu seinem Eigentum gemacht hat. Und auch wir sollten uns vornehmen, wir sollten diesen Vorsatz fassen, ich will den Herrn von Herzen lieben. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, o Herr, meine Stärke. David sagt, die Feinde wurden ihm zu stark. Er hatte keine Macht mehr gegen sie. Er war ja ein großer Kämpfer. Das müssen wir uns vor Augen führen. Aber die Feinde wurden ihm zu stark. Und da sagt er, der Herr ist meine Stärke. Und wenn wir das übertragen auf uns Gläubige, dann wissen wir, dass wir in einem täglichen Kampf uns befinden, in dem Kampf des Glaubens und dass es viele Feinde gibt und dass wir aus eigener Kraft nichts tun können. Der Jesus fordert uns auf in Johannes 15, dass wir in ihm bleiben sollen. Bleibt in mir und ich in euch, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne den Herrn können wir nichts tun. Und da ist es gut zu wissen, dass wir Reben am Weinstock sind, dass wir nicht aus unserer eigenen Kraft handeln müssen und wandeln müssen, sondern dass wir verbunden sind mit dem Herrn Jesus und dass die Kraft von ihm kommt, dass er unsere Kraft und unsere Stärke ist. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus, sagt uns die Schrift. Und in dem Sinne brauchen wir nicht, um eine neue Kraft zu bitten, um dem Herrn zu dienen, sondern wir dürfen wissen, wir haben diese Kraft geschenkt bekommen. Im 2. Petrusbrief heißt es, 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3, dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Hier lesen wir, seine göttliche Kraft hat uns bereits alles geschenkt, was wir brauchen zum Leben und Wandel in Gottesfurcht. Es ist alles da. Diese Kraft ist bereits da. Wir sind bereits mit Christus verbunden. Wir müssen nicht darum ringen, erneut eine Verbindung mit Christus herzustellen, sondern wir sind die Reben an seinem Weinstock. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Und so dürfen wir wissen, dass wir das erkennen sollen. Die Erkenntnis heißt es auch hier, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Tugend. Wir müssen ihn mehr und mehr erkennen. Und die Schrift sagt an vielen Stellen, wir müssen auch das erkennen, was uns schon geschenkt worden ist. Die Kraft, die in uns wirkt, es ist nämlich die Kraft, die den Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Und da können wir uns vorstellen, welch eine mächtige Kraft das ist. Es gibt manche, die bitten immer erneut um neue Kraft, um eine neue Kraftquelle, aber die haben wir schon. Wir haben die Kraftquelle, das ist nämlich Christus, und wir wissen, dass er gesagt hat, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, sondern ich komme wieder. Und er spielt dort auch an auf den Heiligen Geist, der im wahren Gläubigen wohnt. Und der Jesus sagt selbst auch in diesem Zusammenhang, dass er kommen möchte und der Vater kommen möchte und Wohnung in uns machen will. Und so wissen wir, dass der dreieinige Gott den Gläubigen kräftigt und stärkt. Und dass wir so danach streben sollen, dass wir in dieser Erkenntnis wachsen, sowohl ihn mehr erkennen, als auch das, was uns schon geschenkt worden ist. Auf 2. Petrus möchte ich jetzt nicht weiter eingehen an dieser Stelle. Der Felix hat ja auch schon mal darüber gepredigt. Es ist natürlich wertvoll, sich da weiter mit zu beschäftigen. Aber es geht mir jetzt um diesen Aspekt, dass uns alles schon geschenkt worden ist, was wir brauchen zu einem Leben in Gottesfurcht. Und die Frage ist natürlich, dürfen wir den Herrn bitten, dass er uns stärkt? Ja, das dürfen wir. Wir lesen zum Beispiel in Epheser 3 ab Vers 14 in diesem Gebet von Paulus, dass auch das ein Anliegen von Paulus ist, dass wir gestärkt werden am inneren Menschen. Aber diese Stärkung erfolgt nicht durch eine neue Kraftquelle, sondern das erfolgt eben durch diese Kraft, die schon wirksam ist in uns. Und somit gilt es für uns, dass wir auf das vertrauen, was uns bereits gegeben worden ist. Wenn sich jetzt einer fragt, ja, warum ist das nicht so, dass ich in der Kraft des Herrn ihm diene, dass ich in der Kraft des Herrn, ja, große Taten vollbringe, also große in den Augen des Herrn, gibt es natürlich andere Punkte, die ein Hindernis darstellen können, wie zum Beispiel der Punkt, dass wir die erste Liebe verlassen haben, der Punkt, dass wir Sünde in unserem Leben dulden. Ja, dass wir nicht wirklich brechen mit der Sünde und die Sünde hinter uns lassen, sondern dass wir Sünde dulden, dass wir Kompromisse machen in unserem Leben. Das sind alles Aspekte, wo wir natürlich uns auch prüfen müssen. Aber das ist nur eben ein Bereich. Der andere Bereich ist wirklich, dass wir uns stützen auf diese ganzen Zusagen und Verheißungen, auf das, was uns in Christus eben schon geschenkt worden ist. Er ist unsere Stärke. Und wenn wir jetzt nochmal in den Psalm reinschauen, dann sehen wir auch noch die anderen Titel Gottes. Es heißt, der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Fels, das ist im Hebräischen Sela. Und Sela kann sowohl einfach Fels bedeuten, als auch ein Felsen, in dem wir uns bergen können. Ja, ein Felsenkliff, das uns Sicherheit gibt. Dann haben wir Burg, Matzut im Hebräischen. Eine Burg steht natürlich auch für einen sicheren Ort, einen Ort, in dem wir Zuflucht nehmen, in dem wir sicher sind vor dem Feind. Dann haben wir die Aussage, er ist der Retter, im Hebräischen Palat, er rettet uns. Und hier meint der Psalmist natürlich wirklich physische Gefahren, vor denen er errettet worden ist. Und dann Horn meiner Rettung, Keren Yishi im Hebräischen. Das Horn steht für Macht. Und der Herr ist mächtig zum Retten. Er ist von großer Macht und er kann retten und er kann eingreifen. Ja, all diese wunderbaren Aussagen werden uns hier gemacht. Und wir sehen natürlich aus diesem Psalm heraus die vielen Gefahren, in denen sich David befand. Und David durfte bezeugen, der Herr ist meine Stärke, der Herr ist meine Zuflucht, meine Errettung, meine Burg. Er ist sicher im Herrn. Und so sollen wir es auch mit Jesus Christus halten, dass wir wissen, wenn wir übermannt werden von Gefahren, von Nöten, von Ängsten, von Sorgen, dass wir wissen, wir sind sicher im Herrn. Wir dürfen uns bergen bei ihm. Er ist unsere Stärke. Und es ist auch tatsächlich so, dass die Bibel uns ja sagt, dass gewisse Nöte und Sorgen bewusst von Gott in unser Leben hineingeführt werden, auch Gefahren, damit wir umso mehr lernen, auf ihn zu vertrauen und nicht auf uns selbst. Solange es uns gut geht und keine Nöte und Sorgen und Gefahren da sind, dann neigen wir als Menschen doch dazu, auf uns zu vertrauen. Obwohl, wenn man jetzt einen Christen fragt, vertraust du auf dich selbst? Dann würde er sagen, natürlich vertraue ich nicht auf mich selbst, natürlich vertraue ich auf den Herrn. Aber wenn dann diese Gefahren und Nöte und Anfechtungen kommen, dann zeigt sich's wirklich, ob man auf den Herrn vertraut oder nicht. Und dann merkt man oft in dieser Not, also mein Vertrauen auf den Herrn ist doch ziemlich gering. Da ist noch viel Wachstumspotenzial nach oben vorhanden. Und die Bibel sagt uns tatsächlich, dass wir uns freuen sollen über diese Nöte und Sorgen und Anfechtungen, weil diese Dinge uns dem Herrn näher bringen. Natürlich in der Situation kann das schwer sein, erstmal diese Sichtweise zu bekommen, aber diese Sichtweise hilft uns dann wirklich, diese Dinge aus Gottes Hand anzunehmen und im Vertrauen auf den Herrn zu wachsen. Auch sich zu fragen, was für ein Ziel hat der Herr mit dieser Situation? Was für ein Ziel hat der Herr für mich? Warum ist mein Leben und warum sind die Umstände gerade so, wie sie sind? Und dann gilt einfach diese Aufforderung, dass wir wegschauen von den Umständen und hin auf den Herrn und hin auf seine Verheißungen und darauf vertrauen. Nicht auf das, was wir sehen, was wir fühlen, was wir erleben, sondern das, was wirklich uns die Schrift, was uns die Bibel sagt. Und das ist wirklich real. Das ist die Wahrheit. Und darauf dürfen wir vertrauen. Ich möchte also zusammenfassen für heute. Wir hatten gesehen, der Herr ist unser Richter. Er wird richten, die Lebendigen und die Toten. Ich bin darauf eingegangen, darauf, dass er die Ungläubigen richten wird. Aber, und das möchte ich hier noch hinzufügen, auch wir müssen vor dem Preisgericht Christi erscheinen, um Rechenschaft zu geben über das, was wir getan haben. Das ist aber kein Gericht, in dem verurteilt wird, sondern in dem beurteilt wird. Und in dem Sinne ist der Herr natürlich auch unser Richter. Gleichzeitig ist er der Erlöser. Er hat uns erlöst in seiner großen Gnade und Barmherzigkeit uns zu sich gezogen. Er hat uns erlöst, gereinigt und uns zu einem neuen Volk gemacht, zu seinem Eigentum gemacht. Und wir sind aufgefordert und aufgerufen, eifrig zu sein, gute Werke zu tun und ihm zu dienen, weil er unser großer Erlöser und Heiland ist. Dann ist er auch unsere Stärke. Wir werden nicht aufgefordert, irgendetwas zu tun aus eigener Kraft, sondern die Aufgaben, die der Herr uns gibt, dafür möchte er uns auch die Kraft darreichen, beziehungsweise dafür hat er uns die Kraft geschenkt und wir sollen uns da auf seine Verheißungen verlassen und aus seiner Kraft heraus ihm dienen. Er ist auch unser Fels, unsere Burg, unser Retter und das Horn meiner Rettung, wie es jetzt hier heißt, das Horn unseres Heils. Ja, und wenn wir all diese Dinge betrachten, dann haben wir allen Grund, ihn zu preisen, ihn anzubeten und ihm alle Ehre zu geben, dass das eine das andere auch, dass jeder sich natürlich vor ihm prüft, dass wir uns Gedanken machen, ja, wie können wir ihm ähnlicher werden, wie können wir in seiner Erkenntnis wachsen und wie können wir ihm noch eifriger und noch besser dienen. Vielen Dank.